Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen bei Einfach unterrichten. Heute geht's um hybride Lernwelten. Mein Name ist Kathi Ahl und los geht's mit dem Interview.
Bei mir ist Rudolf Kammerl, Professor für Pädagogik mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Und das Interessante ist, er ist gleichzeitig Vater. Er kennt also Medienpädagogik tatsächlich aus verschiedenen Perspektiven. Herzlich willkommen, Professor Kammerl.
Hallo, Frau Ahl.
Sie sind ja Mitherausgeber der Ausgabe Schüler mit dem Schwerpunkt hybride Lebenswelt. Und ich würde gerne heute die Perspektive gleichzeitig einnehmen einer besorgten Mutter und einer interessierten Pädagogin. Denn ich habe eine jüngste Tochter von 15 Jahren und Sie können sich vorstellen, was wir für Diskussionen haben. Mhm. Herr Kammerl hat mir schon gesagt, er kennt das nicht nur als Vater, sondern er forscht tatsächlich zu dem Thema Erziehung und Medienerziehung in Familien. Das heißt, es wird also interessant, bleiben Sie dran. Die erste Frage, die soziale Umwelt von Schülerinnen und Schülern hat sich sehr verändert im Vergleich zu unserer Jugend. Und der Medienbereich nimmt heute einen großen Bereich ein. Es ist ja sehr vernetzt. Also es gibt für Schülerinnen und Schüler keine digitale Welt und keine analoge Welt mehr. Können Sie das erklären? Ich habe da gelesen den Begriff der Internet State of Mind. Was ist das?
Ja, also für Schülerinnen und Schüler sind heute digitale Medien also eine Selbstverständlichkeit. Sie kennen den Alltag gar nicht ohne. Die Art und Weise, wie sie ja, den Alltag erfassen, wie sie kommunizieren, wie sie sich austauschen, wie sie die Unterhaltung suchen, basiert alles digital mit Hilfe des Internets. Und der Begriff Internet State of Mind meint vielleicht tatsächlich eben, dass das eine bestimmte Art des Denkens und des Kommunizierens gibt. Also dadurch, dass wir eben quasi bestimmte digitale Medien auswählen, verarbeiten wir natürlich Informationen ganz anders als zu Zeiten, als es noch eine Briefkultur gab oder als tatsächlich das Wissen vor allem aus Büchern entnommen worden ist. Und das verändert eben nicht nur unser Wissen, sondern auch die Art und Weise, wie wir denken, wie wir kommunizieren, wie wir handeln.
Was ist da jetzt der Unterschied zwischen Ihnen und mir und den jungen Menschen? Also ich würde ja auch mir vielleicht den Wecker am Handy stellen und das Wetter schnell checken und wenn ich was nicht weiß, bei Google gucken und den Fahrplan, den brauche ich ja auch nicht mehr in schriftlicher Form. Was ist da anders? Sind wir jetzt nicht alle Digital Natives?
Nee, da hat sich tatsächlich schon einiges verändert. Also in der Art und Weise, wie wir eben versuchen, mit Informationen umzugehen, gibt es Unterschiede. Also die jetzige Elterngeneration hat vielleicht noch gelernt, ja, sich mehr Dinge einfach zu merken, ja, oder dann irgendwie analog festzuhalten. Das liegt den heute Jüngeren eher fern. Man kann ja Dinge schnell googeln. Oder wenn Sie daran denken, dass Sie eine Verabredung treffen, dann hat man das halt irgendwie mündlich und verbindlich vereinbart und dann ist man halt hingegangen und fertig. Und heute gibt es doch bei einigen die Tendenz, dass man halt irgendwie mal länger hin und her schreibt und dann kurz bevor das Treffen stattfindet, das vielleicht doch verändert und noch eine Absage macht. Also da hat tatsächlich die Verbindlichkeit von Kommunikation, von Terminabsprachen vielleicht sich auch schon verändert. Oder ein anderer Bereich, den man nennen kann, ist natürlich ja die Selbstdarstellung, Identitätsprozesse. In dem Moment, wo man also hier ein Login hat, bei den sozialen Netzwerken beispielsweise oder auch in anderen Plattformen, bei Spielen oder sowas, ja, gibt man was von sich preis, man stellt sich dar, man signalisiert, dass man online erreichbar ist. Und für viele ist das natürlich ganz, ganz wichtig, also die Art und Weise, wie sie sich bei Social Media präsentieren. Und diese Form von Selbstdarstellung, von die Beschäftigung mit der Frage, ja, wie man wahrgenommen werden möchte von anderen, wie man sich selber sieht, das findet heute sehr, sehr stark über Social Media statt.
Jetzt habe ich ja gesagt, ich möchte gerne mal so die Position der besorgten Mutter ausprobieren. Das liegt mir gerade sehr nah. Wenn Eltern dann zu solchen Maßnahmen greifen, wie Handyzeit regulieren, einschränken oder vielleicht das Handy einkassieren oder nachts soll es aus sein, soll es draußen liegen, fehlt Erwachsenen oder fehlt Lehrkräften oder Eltern vielleicht auch ein Stück Verständnis, wie wichtig das Handy für Jugendliche ist?
Ja, gut, also die Wichtigkeit des Handys wird ja von Eltern eigentlich zum Teil eben mit Besorgnis wahrgenommen. Also, dass es wichtig ist, dass es wichtig scheint, das erfahren die Eltern dann sehr schnell. Auch gerade wenn sie versuchen zu intervenieren, gibt es ja dann zum Teil Gegenwehr. Also, wo Eltern natürlich dann ein bisschen Verständnis haben oder wo es an Verständnis mangelt, ist bei der Frage, ja, warum es eigentlich diese Wichtigkeit hat. Ja, sonst würden sie vielleicht auch gar nicht versuchen, das einfach so wegzunehmen. Oder was adäquate Formen sind, das richtig medienerzieherisch zu begleiten. Also wir haben ja einige Forschungsstudien auch im Lehrstuhl laufen in dem Bereich. Man kann zum Beispiel sagen, dass Eltern eher versuchen, mit medienerzieherischen Maßnahmen heranzugehen, die sie aus ihrer Kindheit und aus ihrer Jugendzeit kennen, als eben das Fernsehen beispielsweise dann der Diskussionspunkt war in ihrer eigenen Familie. Das heißt, also die meisten versuchen dann halt einfach jetzt zum Beispiel pauschal irgendwelche Zeiten zu begrenzen. Wenige gucken noch auf die Inhalte, was ja vielleicht sogar noch wichtiger wäre, ne, als die Zeiten. Und fast niemand guckt eben zum Beispiel, ja, welche Daten freigegeben werden, mit wem man da tatsächlich eigentlich kommuniziert und was da miteinander getauscht wird beispielsweise. Also die Eignung der medienerzieherischen Maßnahmen ist zum Teil nicht gegeben. Und es gibt natürlich in dem Bereich auch große soziale Unterschiede. Also wir haben natürlich auch, das darf man nicht vergessen, ja, viele Familien, da gibt es einfach andere Probleme beispielsweise, die legen dann keinen Wert auf die Medienerziehung. Oder es gibt Familien auch, die meinen, dass es halt primär Aufgabe der Schule wäre, tatsächlich hier erzieherisch tätig zu werden. Und umgekehrt profitieren vielleicht dann Schülerinnen und Schüler mehr davon, wenn sie selber halt Vorbilder zu Hause haben, die da eben effektiv und kompetent mit den digitalen Möglichkeiten umgehen.
Die Eltern will ich gleich nochmal kommen. Jetzt haben Sie ja angedeutet, es gibt medienerzieherische Möglichkeiten. Wegnehmen, Handy wegnehmen ist es nicht, sondern stärker auf die Inhalte gucken. Oder was empfehlen Sie?
Es ist natürlich schwierig, ganz allgemeine Empfehlungen zu machen, aber wenn man ein bisschen den Stand der Forschung anschaut und sich mit Kollegen austauscht, dann gibt es eigentlich einen Konsens, dass alle eher dafür sind, dass man den Kindern digitale Medien erst zum späteren Zeitpunkt zur Verfügung stellen sollte, als es tatsächlich geschieht. Ja.
Nicht in die Schultüte.
Nicht in
Nicht.
die Schultüte, genau, das ist ein gutes Beispiel. Wir hatten selber gestaunt, als wir von der örtlichen Bank da zu der Erstkommunion von unserem Sohn da eine Karte bekommen haben, wo dann drauf stand, also und zur Erstkommunion gibt es das erste Handy und wir haben das Sparbuch dazu oder irgend sowas war das Slogan. Und wir dachten, sind wir jetzt schon altmodisch, weil es für uns ja gar nicht in die Frage kam, also schon zur Erstkommunion ein eigenes Handy so viel. Aber umgekehrt eben abgesehen von dieser persönlichen Perspektive, es spricht eigentlich nichts dafür, tatsächlich eben Kindern so früh ein eigenes Gerät zur Verfügung zu stellen. Wir würden davon abraten, dass die früh, das heißt also schon vor der 5. Klasse, vor der 6. Klasse ein eigenes Gerät bekommen. Ja, und das nächste hatten Sie auch schon angesprochen, es reicht nicht aus, dass man sich tatsächlich nur mit Zeiten beschäftigt, sondern man muss natürlich schon sich auch auseinandersetzen, also mit wem dann die Tochter oder der Sohn da eigentlich kommuniziert, welche Inhalte die Apps haben, die da verwendet werden, welche Seiten da besucht werden. Es gibt Gott sei Dank mittlerweile schon einige ja, Software-Anwendungen, Eltern-Apps, Family Link etc. Aber ja, von älteren Schülern muss man auch sagen, können die natürlich auch schon wieder ausgehebelt werden. Also das ist so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel auch, ne? Denn wir haben die Tendenz, dass in dem Moment, wo die eben dann ein eigenes Gerät haben, dann durchaus ganz schnell eben ja, Apps nutzen, die eigentlich nicht für das Alter geeignet sind. Und eben dann großen Internetkonzernen halt sehr viele persönliche Daten eigentlich zur Verfügung stellen, ohne dass sie halt in der Lage sind, mögliche Folgen halt auch überhaupt schon mal abzuschätzen. Das ist tatsächlich auch ein Problem.
Haben Sie eine Empfehlung, wie viel Bildschirmzeit ist da noch in Ordnung, in welchem Alter?
Es macht natürlich einen großen Unterschied, ob Sie jetzt vielleicht eine Tochter haben, die auch schon zielgerichtet ja, Lern-Apps nutzt, um ihr Englisch zu verbessern, oder ob Sie jetzt halt einen Jungen haben, der vielleicht ja, sich verliert in Online-Spielen und dann vielleicht tatsächlich auch ja, schon exzessiv spielt und in Gefahr steht, vielleicht auch eine Gaming-Disorder zu entwickeln. Da gibt es also schon große Unterschiede. Wenn es Empfehlungen, wenn Sie sich umhören oder lesen, die Empfehlungen, kann man schon mal sagen, die sind alle unter dessen, was tatsächlich die durchschnittliche Zeit ist. Ja. Und einfach deswegen, weil, und das ist vielleicht wichtiger, als jetzt absolute Zahlen zu nennen, weil es ja darum geht, Kinder, also diese Entwicklungsaufgaben zu bearbeiten. Also Kinder und Jugendliche sind im Alter, wo sie sich also ganz stark schnell verändern. Und es ist wichtig, dass sie sich eben in allen Bereichen des Lebens verändern. Das heißt, in ihrer sportlichen, motorischen Entwicklung beispielsweise, in der sozialen Kompetenz, die kognitive Entwicklung, dass sie ja auch die verschiedenen Aspekte kultureller Tätigkeiten kennenlernen, vielleicht ein Musikinstrument erwerben, künstlerisch tätig sein, sich in einem Sportverein engagieren. Also es gibt ganz viele Bereiche. Und deshalb ist tatsächlich meine primäre Empfehlung, also wenn Sie darauf achten, dass das Kind hier ausgeglichen in allen Bereichen aktiv ist und sich hier weiterentwickelt, dann ist das vielleicht sogar wichtiger als hier mit absoluten Mediennutzungszeiten darüber zu sprechen, weil umgekehrt natürlich hinten raus auch dann weniger Zeit bleibt für digitale Medien und es auch dann weniger attraktiv wird, tatsächlich einen ganzen Nachmittag da am Handy zu verbringen, wenn man eben merkt, dass man eben in anderen Bereichen auch kompetent ist und da auch Spaß hat und soziale Anerkennung erfährt.
Jetzt will ich noch mal von den Risiken weg und auf vielleicht mögliche Potenziale schauen. Noch mal eine Anekdote aus dem Hause Ahl. Wir sind ja hier unter uns. Es gab hier im Haus einen neuen Fernseher, ein sehr schickes neues Gerät mit einer futuristischen Fernbedienung. An dieser Fernbedienung habe ich eine Tipptaste gefunden für die Lautstärke und habe immer nur die Lautstärke an oder ausbekomme, aber ich konnte sie nicht regulieren, hoch oder runter. Und ich habe alles probiert. Ich habe alles, was mir, ich hatte mich darüber geärgert und immer wieder es ausprobiert. 2 Wochen später kam meine Tochter dazu, wir haben einen Film zusammengeguckt, dann sagt sie, ist ja viel zu leise, gib mal her das Ding. Und wirklich innerhalb von einer Minute hatte sie entdeckt, dass dieser Tippschalter gleichzeitig so eine Art Kippschalter war. Also, dass man den auch nach oben und unten drücken konnte, so einen kleinen
Ja.
Gumminupsi, aber so ein kleines Gummiteilchen. Und das hat mich wirklich gefuchst, dass ich dachte, wie kann das sein? Ich habe wirklich nicht locker gelassen, aber sie hat es ganz schnell rausgefunden und das geht mir manchmal mit ihr so. Gibt es solche digitale Kompetenzen, wo uns Kinder und Jugendliche voraus sind?
Ja, also ich würde schon sagen, also beim Erlernen von instrumentellen Fertigkeiten. Also rauszufinden, wie funktioniert das, wie muss ich das bedienen. Das sind die schon relativ schnell. Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass sie auch schon Zeit verbringen mit digitalen Medien, aber auch ja spielerischer an die Dinge rangehen als Ältere und dann eben sehr schnell einfach auch durch Ausprobieren rausfinden, wie es geht. Das ist auch so eine Erfahrung, die ich auch teilen kann, auch aus dem Hause Kammerl. Aber es gibt eben dann doch nochmal große Unterschiede, wo man auch feststellen kann, ja, wenn es eben jetzt darum geht, zum Beispiel die Geschäftsmodelle von Internetkonzernen zu verstehen. Na, das sind jetzt zum Beispiel ist die älteren Generation den Jüngeren nochmal deutlich überlegen. Ja? Oder zu reflektieren, also welche ja, Konsequenzen, also dieser digitale Wandel, also für die Demokratie haben kann, für den Wahlkampf oder auch eben jetzt Selbstreflexion zu betreiben, Blick auf die persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. Das sind ältere Menschen einfach ja, reflektierter, erfahrener, vielleicht auch ein Stück weit kritischer als Jüngere. Und deshalb spreche ich auch immer davon, dass es eigentlich darum geht, hier so eine intergenerationale Fragestellung zu entwickeln, dass wir quasi gemeinsam, also nicht versuchen, uns da gegenseitig auszuspielen, Ältere gegen Jüngere oder umgekehrt, sondern dass man versucht, eben gemeinsam auch sich bestimmten Fragen zu stellen. Das kann bedeuten, dass man sich eben von Jüngeren mal zeigen lässt, wie was funktioniert. Aber das bedeutet auch, dass man als Älterer dann auch Fragen stellt und Dinge anspricht und ja, Impulse auch gibt, mal über das eine oder andere nachzudenken.
Könnte ja auch ein schöner Impuls für Lehrkräfte sein, sich mal von Jüngeren zeigen lassen, wie was funktioniert, ohne sich vielleicht unterlegen zu fühlen, weil man weiß, und ich habe auch digitale Kompetenzen, von denen ich was weitergeben kann.
Richtig, das gibt es durchaus auch als Ansatz auch. Also Medienscouts zum Beispiel machen einige Schulen, da übernehmen dann ältere Schüler da bestimmte Aufgabenbereiche. Das kann gehen eben über eher so technische Aufgaben zu gucken, dass irgendwie Beamer funktioniert, dass die Geräte aufgeladen sind. Aber geht tatsächlich auch bis dahin, dass ältere Schüler dann jüngere Schüler schon über bestimmte Probleme und Risiken aufklären.
Jetzt haben Sie vorhin die Eltern angesprochen. Ich habe gelesen in der Ausgabe, dass der Digital Divide auch mit der Mediennutzung von Eltern zu tun hat. Können Sie das nochmal erklären?
Richtig, also der Digital Divide meint eigentlich die soziale Spaltung, die noch größer wird, eben durch die Nutzung digitaler Medien. Das hängt eben auch ganz stark mit der Vorbildrolle und mit dem erzieherischen Engagement der Eltern zusammen. Und auch mit dem sozialen Umfeld muss man natürlich auch sagen, da gehen die Chancen auseinander. Nämlich in dem Sinne, dass eben ja, Kinder mit gebildeteren Eltern halt da durchaus also Vorbilder haben, in dem Sinne, dass die selber eine höhere Medienkompetenz haben, dass die eben auch den Kindern selber zeigen können, wie was funktioniert, auch höherwertige dann Software zum Beispiel zur Verfügung stellen können, also nicht nur Free-to-Play, sondern vielleicht auch zu bezahlende Bildungs-Apps. Und die unterstützen tendenziell eben dann die Kinder auch stärker eben bei der Beschäftigung mit Medien, in dem Sinne, dass es eben auch begleiten, dass sie eben gucken, dass es nicht ausufert, dass sie eben auch kritische Fragen stellen. Und dann profitieren sie natürlich auch eher, als wenn alles nicht der Fall ist. Und bei sozial benachteiligten Kindern zum Beispiel haben sie halt dann eher die Situation, dass sie eben keine Vorbilder haben oder keine guten Vorbilder, dass sie wenig Unterstützung finden. Die haben durchaus auch Geräte, aber jetzt weniger zum Beispiel bei den Qualitätsmedien, also wenn es um Bezahl-Apps geht. Die haben vor allem aber auch das Problem, dass sie ein soziales Umfeld haben, wo sie zum Beispiel auch eher dann über Messenger nicht geeignete Inhalte zugesandt bekommen oder Empfehlungen bekommen, die vielleicht keine Empfehlungen für Kinder sind. Dann werden sie eben auch weniger kritisch. Gibt es auch weniger kritische Begleitung. Und unterm Strich profitieren die dann halt weniger. Also sie sind vielleicht besser unterhalten, oder gut, auch gut unterhalten in ihrem Sinn, in ihrem Milieu, aber halt jetzt nicht in dem Sinne, dass es eine förderliche Entwicklung nimmt, sondern da ist man eben stärker den Risiken ausgesetzt.
Weniger geeignete Inhalte finde ich sehr schön formuliert. Das möchte ich mir gerne übernehmen. Jetzt habe ich aber den Eindruck, das mag ein ganz persönlicher Eindruck sein. Ich habe es aber, glaube ich, auch so in der ICILS-Studie gelesen. Die Unterhaltung oder Social-Media-Nutzung, die ist weit verbreitet, aber die anderen digitalen Kompetenzen, wie erstelle ich eine aussagekräftige Präsentation, wie nutze ich vielleicht auch Excel oder Word oder wie kann ich Dokumente auch teilen, wie kann ich kollaborativ arbeiten, das scheint mir weniger verbreitet. Stimmt das mit Ihren Forschungsergebnissen überein?
Ja, die SLS-Studie, die internationale Vergleichsstudie ist da schon sehr gut. Und wir haben natürlich auch eigene Studien durchgeführt, die das auch nochmal bestätigen. Also es ist nach wie vor so, dass zwar auch wenn jetzt in Schulen mehr stattfindet, immer noch die Herkunftsfamilie tatsächlich schon mal die wichtigste Quelle ist, eben da Kompetenzen zu entwickeln. Und wenn Sie eben dann die verschiedenen Kompetenzen differenziert betrachten, dann gibt es eben deutliche Unterschiede, ob das jetzt eher Kompetenzen sind, was die Rezeption anbelangt, auch die Recherche, oder ob das jetzt eben Kompetenzbereiche sind, wo es darum geht, zum Beispiel eigene qualitative ansprechende Medien zu erstellen. Und diese Kompetenzen müssen tatsächlich eben erlernt werden. Das sind also die Natives keineswegs so, dass das in die Wiege gelegt ist, sondern da geht es um Lernprozesse. Da geht es auch darum, dass Ältere Jüngere anleiten, auch Übungen machen. Und sowas muss eben auch in Schulen stärker gefördert werden.
Und was bedeutet das für Schulen? Also wenn die Eltern ja sehr unterschiedlich gut unterstützen können in der Entwicklung digitaler Kompetenzen. Ich habe mal von Frau Professor Hauk Thum den Begriff PDF-Friedhof gehört für so ein Lernmanagementsystem. Können Sie das nochmal abgrenzen? Was wäre
Ja.
für Schulen jetzt zu tun?
Also PDF-Friedhof ist ein schönes Bild, kann man sich auch gleich vorstellen. Ein anderes Bild, das ich da auch gern verwende, ist eben alten Wein mit neuen Schläuchen also auszuschenken. Denn letztendlich kann man an manchen Schulen sehen, dass die halt versuchen, quasi am Curriculum eigentlich so gut wie gar nichts zu ändern. Und da wird halt gedacht, wenn ich jetzt eben dann die Latein-Hausaufgabe über ein Lernmanagementsystem zur Verfügung stelle oder irgendwelche Übungsblätter, dann habe ich damit den Bereich digitale Bildung eigentlich erledigt. Aber es ist natürlich falsch, ne? Sondern es geht ja eigentlich schon darum, dass also die Art und Weise, wie digitale Medien in Schulen eingesetzt werden sollen, dass die nicht, da geht es nicht nur darum, dass ich eben jetzt quasi den Unterricht unterrichte mit digitalen Medien, der vielleicht schon Anfang des 20. Jahrhunderts so unterrichtet worden ist, sondern geht es eben darum, jetzt eben neue Kompetenzbereiche gezielt zu fördern. Die hatten wir ja auch gerade genannt. Und ich muss mir eben auch Aufgabenstellungen überlegen und muss tatsächlich aber auch solche ja, Reflexionsanlässe schaffen. Ich muss das im Unterricht auch thematisieren. Wie kommuniziert man beispielsweise eben jetzt effektiv mit einem Messenger? Und wir haben, glaube ich schon, das sollte mittlerweile eben auch allen bewusst geworden sein, jetzt die Situation, dass wir auch nicht zuletzt mit den neuen Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz uns die Frage stellen müssen, also welche Inhaltsbereiche, welche Kompetenzbereiche können wir denn vielleicht tatsächlich auch mal wieder rausnehmen aus den aktuellen Curriculum und wie schaffen wir es dann, dass eben neue Kompetenzbereiche stärker verankert werden?
Und da kommen wir vielleicht noch mal auf einen größeren Zusammenhang. Das Internet wurde ja mal gedacht als Mitmachnetz für alle, als große gemeinschaftliche Veranstaltung. Unterliegt ja jetzt doch stark auch lukrativen Interessen von großen Konzernen. Wie können Kinder da stärker berücksichtigt werden, dass sie nicht so sehr Spielball dieser Interessen werden?
Ja, das Internet hat sich sehr stark verändert. Also es hat ein vollkommen anderes Gesicht bekommen als ja in den 90er Jahren. Man kann sagen, dass eigentlich also die großen Internetkonzerne Facebook, Google, Instagram und dergleichen, dass eben diese ganzen Anwendungen und Konzerne tatsächlich das sehr stark bestimmen, welche Rahmenbedingungen eben für digitale Kommunikation und Information hier gelten. Auf EU-Ebene gibt es tatsächlich ja, Gott sei Dank, jetzt schon auch schon ein bisschen eine Reaktion und man macht sich tatsächlich Gedanken, also welche Informationen hier verarbeitet werden können, unter welchen Bedingungen. Und es ist absolut notwendig, hier insgesamt stärker zu diskutieren, wie wir da eine gemeinwohlorientierte Entwicklung sicherstellen. Und in dem Zusammenhang geht es darum, eben auch die heranwachsende Generation hier teilnehmen zu lassen, partizipativ, indem sie auch ihren Standpunkt artikulieren können.
Das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Wie kann denn Partizipation, Umsetzung von Kinderrechten digital aussehen?
Naja, also was ja zum Beispiel bei Gesetzgebung nicht untypisch ist, ist, dass es eben Anhörungen gibt von Expertinnen und Experten. Und wenn wir das ernst nehmen, dass es eben Kompetenzbereiche gibt, wo SchülerInnen, die digital Natives sind, die Experten sind, dann wäre es zum Beispiel ja auch naheliegend, dass man die eben auch anhört. Ja? Das kann man durchaus machen.
Ja, lieber Herr Professor Kammer, wir kommen zum Ende. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Es war für mich sowohl als Mutter als auch als Pädagogin erhellend. Ich werde die Diskussion zu Hause verlagern, weg von der Bildschirmzeit hin zu den Inhalten. Bin sehr gespannt auf die Reaktion meiner Tochter.
Alles
Ich fasse
klar.
nochmal zusammen, welche Thesen wir hatten, so ganz grob gefasst. Also kein anderer Bereich der sozialen Umwelt von Kindern und Jugendlichen hat sich so schnell gewandelt wie der Medienbereich. Und daraus folgt, dass für Schüler und Schülerinnen eine vernetzte und hybride Lebenswelt ganz normal und alltäglich ist und sie sich vielleicht darin ein Stück anders bewegen, als wir als Elterngeneration das tun. Es gibt dadurch allerdings eine Verstärkung von sozialer Ungleichheit. Jüngere Kinder und vulnerable Gruppen haben weniger Chancen, genauso digital teilzuhaben. Es sollte in der Entwicklung der digitalen Welt eine stärkere Gemeinwohlorientierung bedacht werden, sodass die Kinderrechte eine Rolle spielen und dass Mitbestimmung möglich wird. Und schließlich der Bildungsauftrag von Schulen schließt Medienbildung mit ein. Das muss die Aufgabenstellung, das muss die Formate deutlich verändern und darf nicht in einem PDF-Friedhof enden. Vielen Dank, Herr Professor Kammerl.
Vielen Dank, Frau Hall.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.